Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Zagatta und eine gute Nachricht für die Älteren, für Ruheständler jedenfalls. Die Renten sollen auch im kommenden Jahr noch einmal um mehr als 3% steigen, so jedenfalls ein Medienbericht von heute. Die Art und Weise dagegen, wie die gestern von der Großen Koalition beschlossene Grundrente umgesetzt wird, die steht auch heute in der Kritik. Die Parteigremien des Regierungslagers haben aber zugestimmt. Darüber berichten wir genauso wie über die offenbar steigende Zahl von Wohnungslosen. In Spanien hat auch die neuerliche Parlamentswahl gestern wieder für ein politisches Patt gesorgt und im südamerikanischen Bolivien herrscht Chaos, nachdem der Präsident, nach dem Evo Morales, den Machtkampf verloren hat und zurückgetreten ist. Damit zu unserem ersten Thema. Nach langem Hin und Her hat sich die Große Koalition nun doch noch auf eine sogenannte Grundrente geeinigt, die zumindest knapp über dem Sozialhilfeniveau liegen soll. Ein Kompromiss, den nicht nur die Opposition kritisiert, der aber für den Fortbestand der Regierungskoalition sorgen könnte, wie Volker Findhammer berichtet.
Es wäre ein frühes Aus gewesen, wenn die Parteigremien nach dem gestern gefundenen Kompromiss zur Grundrente heute schon wieder die Reißleine gezogen hätten. Aber Annegret Kramp-Karrenbauer für die Union und Malu Dreyer für die SPD traten nach den jeweiligen Sitzungen fast im Gleichklang vor die Presse.
Ich kann Ihnen sagen, dass das Präsidium einstimmig und der Bundesvorstand bei 3 Gegenstimmen diesen Kompromiss unterstützt.
Auch unser Präsidium hat sich heute einmütig hinter den Kompromiss gestellt zum Thema Grundrente.
Das Lob fiel erwartungsgemäß in der SPD etwas besser aus als in der Union. Und während es in der SPD bislang eher einzelne Stimmen sind, denen der Kompromiss als ungenügend erscheint, haben in der Union mit dem Wirtschaftsflügel und der Jungen Union gleich 2 Parteiorganisationen Kritik angemeldet. Von einem Bruch der Koalitionsvereinbarung spricht der Vorsitzende des Wirtschaftsflügels der Union, Christian von Stetten, und JU-Chef Tilman Kuban fordert mehr Gerechtigkeit zwischen den Generationen ein. Darauf entgegnet die CDU-Vorsitzende:
Wir haben heute im Vorstand sehr intensiv darüber gesprochen und auch die Junge Union hat selbstverständlich anerkannt, dass es richtig ist, wenn wir Wege suchen, um Menschen, die mit ihren Leistungen auch zum Wohlstand dieses Landes beigetragen haben und die am Ende im Alltag trotzdem nur ein kleines Auskommen haben, wie wir denen unter die Arme greifen können.
Von einem sozialpolitischen Meilenstein spricht Arbeitsminister Hubertus Heil und davon, dass die Grundrente keine klassische Sozialleistung sein wird, sondern eine Anerkennung für diejenigen, die 35 Jahre lang gearbeitet und in dieser Zeit auch Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben.
Es geht so, dass die Rentenversicherung klärt, wem sie zusteht. Es gibt dann einen Einkommensabgleich mit der Finanzverwaltung und automatisch kriegen die Leute das.
Für den wohl erst im kommenden Jahr vorzulegenden Gesetzentwurf soll jetzt noch geklärt werden, wie hart die Grenze von 35 Beschäftigungsjahren als Voraussetzung für die Grundrente wirklich ausfallen soll. Der Arbeitsminister spricht da von einer Gleitzone, um den Übergang fließender zu gestalten.
Man muss allerdings eins sagen, was sind die 35 Jahre? Dazu zählen Zeiten, in denen Menschen Beiträge gezahlt haben, aber auch Zeiten der Kindererziehung und der Pflege von Angehörigen. Das ist also sowieso keine richtig harte Kante. Die werden mitgezählt in der Zeit.
Union und SPD hatten sich im Vorfeld ordentlich an der Frage der Bedürftigkeitsprüfung verhakt, die jetzt durch eine Einkommensprüfung im Zusammenspiel der Finanzämter mit der Rentenversicherung ersetzt und geprüft werden soll. Die Grenzen liegen dabei 1.250 Euro monatlich für Singles und 1.950 Euro für Paare, ab denen der Anspruch auf Grundrente entfällt. Der Arbeitsminister spricht von 1,2 bis 1,5 Millionen Menschen, die man dadurch mit der Grundrente ab 2021 erreichen würde. Das Geld dafür soll im Wesentlichen über die künftige Finanztransaktionssteuer kommen, die gleichermaßen bis zum Jahr 2021 verabschiedet sein soll. Weitere 400 Millionen Euro sollen aus dem Etat des Arbeitsministeriums kommen. Den Grünen geht der Kompromiss nicht weit genug. Parteichefin Annalena Baerbock drängt darauf, weniger Jahre als Voraussetzung für den Zuschuss anzuerkennen.
Aus unserer Sicht sollte die Grundrente schon nach 30 Beitragsjahren, nicht erst nach 35 Beitragsjahren greifen. Wir werden das versuchen, in den weiteren Verhandlungen auch immer wieder deutlich zu machen.
AfD-Chef Jörg Meuthen spricht dagegen vom Totalausverkauf ordnungspolitischer Prinzipien durch die CDU, die offenbar zu allem bereit sei, um die Macht zu erhalten. Und der Rentenexperte der FDP, Johannes Vogel, sieht in dem Kompromiss einen klassisch schlechten Kuhhandel. Linken-Chefin Katja Kipping spricht dagegen von einer vertanen Chance.
Ganz offensichtlich war den Verhandelnden der Schutz der GroKo wichtiger als der Schutz vor Altersarmut.
Die Debatte um die gestern beschlossene Grundrente aus Berlin, ein Bericht von Volker Findhammer. Fast schon 700.000 Menschen, so viele waren im vergangenen Jahr ohne Bleibe, das heißt ohne Wohnung. Und das Problem könnte sich noch weiter verschärfen. Davon geht jedenfalls eine aktuelle Schätzung aus, die heute in Berlin vorgestellt wurde und der zufolge vor allem junge Erwachsene betroffen sind und Alleinerziehende. Michael Weidemann mit den Einzelheiten.
Verena Rosenke hat keinen Zweifel. Die Hauptursache für die weiter wachsende Wohnungslosigkeit liegt im Mangel an bezahlbarem Wohnraum.
Ein Ende der Wohnungslosigkeit oder der Wohnungskrise ist nicht in Sicht.
Denn die wenigen Wohnungen mit günstigen Mieten, die jährlich neu gebaut werden, können die Zahl der Wohnungen, die aus der Sozialbindung fallen, nicht annähernd ausgleichen, klagt die Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, kurz BAGW. Und so waren im Laufe des Jahres 2018 678.000 Menschen in Deutschland dauerhaft oder zeitweise ohne eigene Wohnung, schätzen die Experten. Das waren 4,2% mehr als im Jahr zuvor.
Hauptgründe für die steigende Zahl der Wohnungslosen sind das unzureichende Angebot an bezahlbarem Wohnraum, die Schrumpfung des Sozialwohnungsbestandes und die Verfestigung von Armut. Es fehlt insbesondere an bezahlbarem Wohnraum für Menschen im Niedrigeinkommensbereich, für Menschen, die Transferleistungen beziehen und für anerkannte Geflüchtete.
Unter ihnen wie auch unter den Wohnungslosen ohne Migrationshintergrund sind besonders viele alleinstehende Männer. Sie machen fast 3/4 der Betroffenen aus. Und sie stellen das Gros der Menschen, die ohne jede Unterkunft auf der Straße leben. Rund 41.000, darunter besonders viele EU-Ausländer aus ost- und südosteuropäischen Staaten. Besorgniserregend ist zudem der Trend, dass in jüngster Zeit auch finanziell schlecht gestellte Familien mit Kindern auffallend häufig in Notunterkünften unterkommen müssen. In Zukunft werden wohl noch weitere Bevölkerungsgruppen betroffen sein, vermutet die Bundesarbeitsgemeinschaft. Denn die erste Generation der prekär und befristet Beschäftigten wird älter. Ihre Einkommenssituation hält mit den Mieten am Wohnungsmarkt schon lange nicht mehr mit, warnt Verena Rosenke.
Die drohende Altersarmut der Generation der Billigjobber und Jobberinnen, der Solo-Selbstständigen und anderer prekär beschäftigter Menschen bereitet uns jetzt schon große Sorge. Wie sollen sich diese Menschen auf einem Wohnungsmarkt versorgen, auf dem es insbesondere an bezahlbaren Kleinwohnungen schon lange mangelt?
So lautet die Hauptforderung der BAGW, deutlich mehr von diesen günstigen Wohnungen zu bauen. Aber auch bei der Unterstützung der wohnungslos gewordenen Menschen gelte es einiges zu verbessern. So fordert die Bundesarbeitsgemeinschaft Gesetzesänderungen, die bei Mietschulden nicht nur Darlehen, sondern auch Beihilfen vorsehen. Zudem dürfe es, wie von den Gerichten schon länger angemahnt, keine Strafkürzungen bei den Kosten der Unterkunft mehr geben. Und vor Ort seien überall feste Fach- und Anlaufstellen gefordert, die alle Hilfsmöglichkeiten in einer Hand bündeln.
Immer mehr Wohnungslose in Deutschland. Informationen von Michael Weidemann. Soll, ja muss Deutschland nicht sogar ehemalige IS-Kämpfer mit deutschem Pass und auch ihre Angehörigen zurücknehmen, wenn die in Syrien oder sonst wo gefangen genommen wurden? Während darüber hierzulande noch kontrovers diskutiert wird, hat die Türkei angekündigt, noch in dieser Woche mehrere deutsche Staatsbürger zurückzuschicken. Den ersten von ihnen heute schon. Dazu Karin Senz.
Jetzt macht die Türkei offenbar ernst. Ein US-amerikanischer Anhänger der Terrormiliz IS sei heute des Landes verwiesen worden, teilt das Innenministerium in Ankara mit. Am Donnerstag würden dann 7 Deutsche abgeschoben, so der stellvertretende Innenminister Çatakle. Die Formalitäten seien abgeschlossen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin erklärte, man habe am Morgen von Ankara Personalien zu betreffenden Personen bekommen. Nach türkischen Angaben bereite man auch die Ausweisung von weiteren IS-Anhängern aus Frankreich, Dänemark und Irland vor. Der staatliche Sender TRT spricht inzwischen von 2500 Terroristen, die Ankara zurückschicken will, einen Großteil in europäische Länder. Rund 800 von ihnen seien auf insgesamt 12 Abschiebezentren in der Türkei verteilt. Viele europäische Länder haben sich bis jetzt geweigert, IS-Kämpfer zurückzunehmen. Angeblich haben mehrere Länder Betroffenen die Staatsbürgerschaft aberkannt. Der türkische Innenminister Soylu hatte daraufhin gedroht, dass man sie trotzdem abschieben werde. In Berlin wird befürchtet, dass solche IS-Anhänger aufgrund einer schwierigen Beweislage nach einem Prozess freikommen könnten.
Auch nach der vierten Wahl in 4 Jahren droht in Spanien die Fortsetzung der politischen Blockade. Die regierenden Sozialisten, die haben die Parlamentswahl gestern zwar gewonnen, eine regierungsfähige Mehrheit ist aber auch diesmal nicht in Sicht. Und die Rechtspopulisten haben deutlich zugelegt. Aus Madrid berichtet Reinhard Spiegelhauer.
Glaubt man Pedro Sanchez und seine Ansprache aus der Wahlnacht, ist alles klar. Er hat seinen Anhängern versprochen, dass es diesmal eine progressive Regierung gibt, also eine Regierung unter seiner Führung. Auf jeden Fall.
Mi empeño es que esta vez sí. Sí o sí, vamos a conseguir un gobierno progresista.
Daran, dass Sanchez Sozialisten rund 30 Sitze mehr haben als die konservative Volkspartei, kommt auch deren Chef Pablo Casado nicht vorbei. Aber er weiß, dass eine wirklich stabile Regierung ohne ihn praktisch unmöglich ist. Die Volkspartei will hohe Ansprüche an die Sozialisten stellen.
Lo que vamos a hacer es desde ya. Primero, ser muy exigentes.
Wir werden sehen, was Pedro Sanchez vorschlägt. Dann werden wir unsere Verantwortung wahrnehmen, denn Spanien kann nicht weiter blockiert werden. Das klingt nach einem Angebot und viele Medien erwarten auch, dass es ein politisches Abkommen geben wird, das den Stillstand im Lande beendet. Zeit für einen Pakt, nennt das Staatsfernsehen eine Sondersendung. Koalition diesmal doch, titelt die große Tageszeitung El País, die Konkurrenz El Mundo, Stunde der großen Koalition. Und La Vanguardia aus Katalonien, die Blockade auflösen. Ist also doch alles ganz einfach, obwohl die Wahlen keine klaren Mehrheiten gebracht haben? Oder vielleicht sogar genau deswegen? Ja, sagt Politikberater Luis Arroyo. Ich denke, es ist ganz offensichtlich leichter, eine Einigung zu finden. Denn die Situation sei eine besondere, sagt Arroyo. Alle seien sich dessen bewusst, dass man nicht nochmal wählen könne. Der Regierungsanspruch von Sanchez sei sogar größer als zuvor. Immerhin sei er wieder der Wahlsieger. Arroyo rechnet vor, dass es immer noch für eine Mitte-Links-Regierung mit dem Linksbündnis Unidas Podemos, der neuen Gruppierung Mas País, den liberalen Ciudadanos, der katalanischen Linkspartei ERC und einigen anderen Regionalparteien reichen könnte. Das strebt auch der Chef der Linkspartei Podemos, Pablo Iglesias, weiter an. Man sei bereit, sofort über eine Koalitionsregierung zu verhandeln.
Estamos dispuestos a negociar un gobierno de coalición.
Der Haken dabei: Eine Koalition, in der Podemos mit Ministern vertreten wäre, wollte Sanchez schon nach der Wahl im April nicht wirklich. Die Linkspartei hat jetzt kräftig Stimmen verloren. Forderungen nach Ministerämtern kann Sanchez nun noch weniger akzeptieren als zuvor. Vieles spricht dafür, dass eine komplizierte linke Mehrheit ein reines Zahlenspiel bleibt. Bis zu einer möglichen Einigung zwischen Sozialisten und konservativer Volkspartei könnte es aber ebenfalls noch dauern. Der Ball liege bei den Sozialisten, sagt Antonio Terol, Vizegeneralsekretär der Volkspartei.
La pelota está hoy en el tejado de Pedro Sánchez, el que hable a partir de este momento y él tiene que buscar sus socios.
Eine schwierige Regierungsbildung in Spanien. Aus Madrid war das Reinhard Spiegelhauer. In Österreich, wo die Koalition aus ÖVP und FPÖ ja so spektakulär zerbrochen ist, zeichnet sich jetzt eine überraschende Entwicklung ab. Die Grünen, die bisher jedenfalls große Vorbehalte geltend gemacht haben gegen den Sieger der notwendig gewordenen Neuwahlen, gegen Sebastian Kurz, sie haben sich gestern nun doch für Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Ein Ansinnen, dem die ÖVP heute auch zugestimmt hat. Und damit wird eine konservativ-grüne Regierung durchaus wahrscheinlich, wie Andrea Beer berichtet.
Nachdem sich die Grünen am Sonntag für Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP entschieden haben, wurde der Auftritt von Sebastian Kurz in der Wiener Parteizentrale der ÖVP mit Ungeduld erwartet. Auch von diesen beiden ORF-Journalisten.
Der Kameramann zoomt schon hin. Doch noch nicht.
Oh, jetzt aber große Bewegung. Na schau.
Kurz ließ zunächst den Wahlerfolg der ÖVP Ende September Revue passieren und bedankte sich bei den anderen Parlamentsparteien, mit denen die ÖVP sondiert hat. Darunter der bisherige Regierungspartner FPÖ und die Sozialdemokraten. Anders als Grünen-Chef Werner Kogler kann Sebastian Kurz alleine über Koalitionsverhandlungen entscheiden. Kurz betonte jedoch, er habe am Wochenende viel telefoniert und sich unter anderem mit den ÖVP-Länderchefs abgestimmt.
Und wir haben alle gemeinsam eine Entscheidung getroffen, die auch einstimmig gefällt wurde, nämlich dass wir in Verhandlungen mit den Grünen eintreten werden.
Das sei der ergebnisoffene Anfang eines herausfordernden Prozesses, so Kurz.
Klar ist aus unserer Sicht, dass die Grünen sehr klare Positionen, insbesondere im Bereich Umwelt- und Klimaschutz haben, genauso wie wir sehr klare Positionen im Bereich der Migration oder des Wirtschaftsstandorts haben, für die wir auch gewählt wurden.
Nachdem beide Parteien nun Ja zu Koalitionsverhandlungen sagen, rücken die roten Linien in den Vordergrund. Migration, Klimaschutz, Wirtschaft und Soziales, Steuerpolitik und Sicherheitsfragen. Für die Grünen betonte Parteichef Werner Kogler am Sonntag jedoch die Chancen einer ersten Regierungsbeteiligung seiner Partei im Bund. Und?
Ja, das wird viele Kompromisse erfordern. Da muss einem nicht gleich das Glas runterfallen. Und das ist mir wirklich ein Anliegen, es zu sagen, obwohl es ja ernüchternd klingen mag. Aber sei es drum. In der parlamentarischen Demokratie, wie wir sie kennen, dürfen wir die Kompromisse nicht denunzieren.
Menschlich gesehen seien die Sondierungen gut verlaufen. Das haben beide Teams während der vergangenen Wochen betont. Die gescheiterte schwarz-blaue Regierung von Sebastian Kurz stand unter anderem in der Kritik wegen mangelnder Transparenz und sogenannter Message Control, auch gegenüber Journalisten. Die Grünen legen Wert auf eine andere Art des Regierens, sollten die Koalitionsverhandlungen zur ersten schwarz-grünen Bundesregierung in Österreich führen.
Auch das, was das Reden über Politik bedeutet, was das Zusammenleben und den Zusammenhalt bedeutet, ist es ein Unterschied, ob eine Mitte-Rechts-Partei mit einer Rechtsrechten koaliert oder eine Mitte-Rechts-Partei mit den Grünen.
Inhaltlich seien die beiden Parteien viel näher beieinander als ÖVP und Grüne. Das betonte FPÖ-Parteichef Norbert Hofer am Wochenende.
Noch im Wahlkampf war es so, dass Kogler gemeint hat, es gibt also null Chancen auf eine Koalition mit der ÖVP, eine Schnöseltruppe, also gar keine Möglichkeit. Heute ist es so, dass man sagt, man will regieren, natürlich. Man muss dieses Angebot annehmen.
Trotz gegenteiliger Aussagen. Beobachter gehen davon aus, dass die FPÖ für eine Regierungsbeteiligung zur Verfügung stehen würde, sollten schwarz-grüne Koalitionsverhandlungen scheitern. Morgen wollen die Parteichefs Kurz und Kogler ein Gespräch führen zum Auftakt der Koalitionsverhandlungen.
Aus Wien Andrea Beer. Der britische Premierminister Boris Johnson kann bei der Unterhauswahl in einem Monat mit einem klaren Sieg rechnen, so jedenfalls Experten. Und jetzt offenbar erst recht, denn Nigel Farage, der Chef der Brexit-Partei, das hören Sie gleich in dem Beitrag von Jens-Peter Marquardt aus London, Farage will den Tories, will den Konservativen nun doch nicht in die Quere kommen und Boris Johnson sogar unterstützen.
The Brexit Party will not contest the 317 seats the Conservatives won at the last election.
Die Brexit-Party wird nicht in den 317 Wahlkreisen antreten, die die Konservativen 2017 gewonnen haben. So Nigel Farage vor seinen Anhängern heute in der Hafenstadt Hartlepool im englischen Nordosten. Ein Geschenk für Boris Johnson. Seine Konservativen liegen zwar in allen Umfragen klar vor der oppositionellen Labour-Party, doch die Stimmen für die Farage-Partei hätten das Votum der Brexiteers spalten können. Eine große Gefahr für Johnson. Denn im Land des Mehrheitswahlrechts, in denen nur die Kandidaten ins Unterhaus kommen, die die meisten Stimmen in ihren Wahlkreisen erhalten, hätten so andere EU-freundliche Parteien den Konservativen Sitze abjagen können. Und eine konservative Mehrheit, sprich eine Mehrheit für den Brexit im Unterhaus, verhindern können. Diese Gefahr hat nun der Erz-Brexiteer Farage erkannt, der seit Jahrzehnten für den Austritt aus der EU kämpft.
If we do field 600 candidates, there will be a hung parliament.
Wenn wir in 600 Wahlkreisen antreten würden, würde es wieder ein Parlament ohne klare Mehrheit geben, so Farage. Damit hätte der Brexit auf dem Spiel gestanden. Eine weitere Verschiebung des Austritts oder sogar eine erneute Volksabstimmung über den Austritt wären dann nicht ausgeschlossen. Das will Farage unter allen Umständen verhindern, auch wenn er das von Johnson in Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen für misslungen hält und am liebsten ohne Vertrag mit der EU austreten würde. Statt auf die Konservativen zielen Farage und die Brexit-Party jetzt allein auf die traditionellen Labour-Wahlkreise und dort vor allem auf die, in denen die Bürger beim Referendum 2016 mit Mehrheit für den Austritt aus der EU gestimmt haben. Auch das könnte den Konservativen helfen, am 12. Dezember eine deutliche Mehrheit im Unterhaus zu erreichen. Boris Johnson auf Wahlkampftour heute in Wolverhampton in den West Midlands freute sich deshalb. Die Brexit-Party habe erkannt, dass nur ein klares Votum für die Konservativen den Austritt aus der EU garantiere.
I'm glad that there is a recognition that there's only one way to get Brexit done, and that is to vote for us and to vote for the Conservatives.
Ein weiterer Verlierer der neuen Farage-Strategie könnten die EU-freundlichen Liberaldemokraten sein. Sie hatten darauf gehofft, in bürgerlichen Wahlkreisen die lachenden Dritten zu sein, wenn sich dort Konservative und Brexit-Party bekämpfen. Jetzt haben sie es in diesen Wahlkreisen mit Tories zu tun, die nicht mehr von Farage-Kandidaten angegriffen werden. Immerhin haben auch die Liberaldemokraten eine Allianz gebildet mit anderen EU-freundlichen Parteien, um die Chance für den Verbleib des Landes in der Europäischen Union am Leben zu erhalten.
Aus London Jens-Peter Marquardt. 3 Wochen nach seiner so heftig umstrittenen Wiederwahl hat Präsident Evo Morales im südamerikanischen Bolivien jetzt doch das Handtuch geworfen. Nach heftigen Straßenprotesten musste er den Rücktrittsforderungen wohl deshalb nachgeben, weil er den Rückhalt von Polizei und Militär verloren hat. Doch sein gestern verkündeter Rücktritt kann das tief gespaltene Land offenbar nicht befrieden, wie neue Ausschreitungen auch belegen. Ivo Maruschik berichtet.
In Bolivien ist nach dem Rücktritt von Staatschef Evo Morales ein Machtvakuum entstanden. Denn mit ihm haben auch der Vizepräsident und die Präsidenten beider Parlamentskammern ihre Ämter niedergelegt, also alle, die in der Verfassung als Stellvertreter oder Interimspräsidenten vorgesehen sind. Wahrscheinlich wird der Senat jetzt einen neuen Präsidenten wählen, der dann vorübergehend bis zu Neuwahlen die Regierung führt. Noch in der Nacht wurden die Leiterin und rund 40 Mitarbeiter der Wahlbehörde festgenommen, wegen der Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit der Wahl vor 3 Wochen. In Oppositionshochburgen wie Santa Cruz, aber auch in La Paz, feierten Morales Gegner auf den Straßen mit Böllern und mit Autokorsos. Ich finde das gut, er musste weg. Er hätte ordentlich durch die Vordertür gehen müssen. Jetzt musste der Idiot halt durch das Fenster abhauen. Aber wir sind glücklich. Sehr glücklich. Wir danken Gott, dass diese Diktatur und Tyrannenherrschaft vorbei ist. Doch natürlich feiern nicht alle. Es gab auch Unruhen und Ausschreitungen. In der Nacht wurden Geschäfte aufgebrochen und geplündert, Busse wurden in Brand gesteckt, auch die Privathäuser von Oppositionspolitikern wurden attackiert. Dabei dürfte es sich um Racheakte handeln, denn zuvor waren die Wohnhäuser von Anhängern von Morales in Flammen aufgegangen. Genau das war, laut Morales, der Grund für seinen Rücktritt. Er selbst flog in seine Heimatregion, in die Provinz Chapare. Evo Morales spricht von einem Bürgerputsch und nicht nur er, sondern Linkspolitiker aus ganz Lateinamerika nenne den Rücktritt des Präsidenten einen Staatsstreich. Denn letztlich habe die Armee Morales zum Rücktritt gedrängt, so sehen das die Regierungen von Venezuela, von Kuba, von Mexiko und auch Argentiniens künftiger Präsident Fernandes. In Bolivien widersprach Oppositionsführer Carlos Mesa diesem Eindruck. Dazu ist es durch die Vereinigung der politischen Opposition gekommen, durch die Einigkeit der Bürgerbewegungen, der protestierenden Bürger auf den Straßen, dem Gewerkschaftsbund und der Volksanwaltschaft. Das Heikelste daran ist der Eindruck einiger ausländischer Medien, dass die Armee einen Putsch unternommen hat. Aber die Armee hat nur klargemacht, dass sie in den Kasernen bleiben wird, weil sie ausdrücklich nicht bereit war, das Volk zu unterdrücken. Kurz vor Morales Rücktritt hatten die Kommandeure der Armee und der Polizei sich auf die Seite der Opposition gestellt und Morales gebeten, zurückzutreten. Hintergrund waren die Betrugsvorwürfe, die nach der Wahl vor 3 Wochen immer lauter wurden. Zuletzt hatte die Organisation amerikanischer Staaten in einem Prüfbericht schwere Unregelmäßigkeiten festgestellt und eine Wiederholung der Wahl gefordert.
Seit der französische Präsident Macron die NATO als Hirntod kritisiert hat, scheint die deutsche Politik nicht müde zu werden, das Bündnis zu verteidigen. Außenminister Maas genauso wie Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Wie weit geht sie da auch auf Distanz zu Macron? Das war die Frage bei einer Grundsatzrede, die AKK am Nachmittag zu halten hatte, bei einer internationalen Konferenz in Berlin. Klaus Remme berichtet.
Auch wenn viel über Differenzen zwischen der Verteidigungsministerin und dem Außenminister spekuliert wird, beim Thema NATO sind sie sich einig. Es wäre ein Fehler, wenn wir die NATO unterminieren würden, hatte Heiko Maas gestern in einem Beitrag für Spiegel Online gewarnt. Annegret Kramp-Karrenbauer sagte bei einer Konferenz am Nachmittag in Berlin:
In der Sicherheitsarchitektur, in deren Gefüge wir eine Rolle spielen und von der wir profitieren, ist und aus meiner Sicht bleibt die NATO der entscheidende Eckstein.
Mit einem starken amerikanischen Arm und einem starken Europa, das die NATO aber nie ersetzen wird, fügte Kramp-Karrenbauer hinzu. Heiko Maas äußerte sich in Brüssel zur Verbesserung der europäischen Verteidigungsfähigkeiten ähnlich.
Wir wollen das nicht gegen die NATO, sondern wir wollen das mit der NATO tun. Die NATO muss in all diese Überlegungen einbezogen werden. Es ist auch wichtig für viele europäische Staaten, vor allen Dingen unsere mittel- und osteuropäische Partner. Deshalb kann das nur ein gemeinsamer Weg sein und kann nicht der Weg eines Einzelnen sein.
Kramp-Karrenbauer kritisierte den aktuellen Syrien-Kurs des Weißen Hauses, doch mit Blick auf den französischen Präsidenten, der die NATO aufgrund der transatlantischen Differenzen als hirntot bezeichnet hatte, so viel von ihr.
Davon zu reden, dass die NATO hirntot ist, halte ich für sehr zugespitzt und für sehr übertrieben. Ich finde, die NATO hat nach wie vor ein sehr lebendiges Herz, auch einen sehr lebendigen Kopf. Und ich bin froh, dass das so ist. Und ich will und glaube, die Deutschen müssen ihren Beitrag dazu leisten, dass das auch so bleibt für die Zukunft.
Wie schon bei ihrer Grundsatzrede in München in der vergangenen Woche forderte die Bundesverteidigungsministerin die Einhaltung deutscher Beitragsverpflichtungen für das Bündnis. Anders als in München stellte sie nicht das 2% Ausgabenziel bis 2031 in den Mittelpunkt. Dies sei, Zitat, das Geld und der Haushaltstitel, der dahinter stecke.
Viel wichtiger ist aus meiner Sicht, und das ist die Grundlage unserer Planung, dass wir zugesagt haben, von all den Fähigkeiten, die die NATO zur Verfügung stellt, dass wir 10% davon als Deutsche tragen. Und die Ausplanung zeigt, dass wir dieses Stadium, diese 10% an Fähigkeiten im Jahr 2031 bei realistischer Betrachtungsweise erreichen können.
Und diejenigen, die glauben, den deutschen Beitrag für die NATO kleinrechnen zu können, warnte Kramp-Karrenbauer.
Das sind 10% von Fähigkeiten, die aber zusammengenommen mit den 90%, die die anderen zur Verfügung stellen, zu 100% Sicherheit für Deutschland führen.
Ihr Vorstoß für eine Schutzzone in Nordsyrien hatte viel Kritik hervorgerufen. Sie bekam auch Lob. Unterm Strich ist die Verteidigungsministerin wohl zufrieden. Ihr Fazit: Wir haben in den letzten 14 Tagen so viel über Sicherheitspolitik gesprochen, wie schon lange nicht mehr.
Aus Berlin, Klaus Remme. Mit seinem Vorstoß vereinen die Frauen ohne triftigen Grund ausschließen, die Gemeinnützigkeit zu entziehen und damit auch Steuervorteile, hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz auch Kritik auf sich gezogen. Für die CSU ist der Vorschlag absurd und es gibt auch schon Überlegungen, wie eine solche Vorschrift umgangen werden könne, berichtet Katrin Schirner.
Jeder kann einen eingetragenen Verein gründen, vorausgesetzt, er bekommt 7 Personen zusammen, die gemeinsam etwas auf die Beine stellen wollen. Vereine, die als gemeinnützig anerkannt sind, haben viele Vorteile. Sie müssen auf Einnahmen keine Steuern zahlen und können Spenden entgegennehmen, die die Spender von der Steuer absetzen können. Nun ist es so, dass bei manchen Vereinen der Vereinszweck quasi vorgibt, welches Geschlecht sich hier organisiert. Ein Männer- oder Frauenchor etwa, auch ein Verein, der zum Beispiel junge Mütter berät und unterstützt, diskriminiert ganz sicher nicht aus Geschlechtsgründen bestimmte Bevölkerungsgruppen, in diesem Fall die Männer. Ebenso wenig ein Verein, der sich etwa der Brauchtumspflege von Bartträgern widmet. Grundsätzlich will Bundesfinanzminister Olaf Scholz jedoch keine Steuergeschenke machen.
Wenn die Mitgliedschaft auf ein Geschlecht ohne nachvollziehbaren Grund begrenzt ist.
So eine Sprecherin des Bundesfinanzministers. Entscheidend sei vielmehr, dass ein gemeinnütziger Zweck vorliege, der Verein also die Interessen der Allgemeinheit fördere und nicht nur die Interessen der eigenen Mitglieder. Im Koalitionsvertrag heißt es dazu:
Wir streben Verbesserungen im Vereinsrecht an, insbesondere im Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur Eintragungsfähigkeit von Vereinen mit wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb.
Der Hintergrund: Im August 2017 hatte der Bundesfinanzhof einer Freimaurerloge die Gemeinnützigkeit aberkannt, weil sie keinen sachlichen Grund für den Ausschluss von Frauen vorbringen konnte. Die frauenfreien Freimaurer dürfen also ein Verein sein, aber eben ohne Steuergeschenke. Müssen jetzt tausende Vereine, in denen aus den unterschiedlichsten Gründen nur Frauen oder nur Männer organisiert sind, um ihre Gemeinnützigkeit fürchten? In der Union schlägt man Alarm. CSU-Generalsekretär Markus Blume.
Wir lehnen diesen Vorstoß von Olaf Scholz strikt ab. Man sollte Vereine und deren Tun nicht nach Gender-Aspekten beurteilen, insbesondere wenn es sich um Traditionsvereine handelt. Wir schätzen den Wert und das ehrenamtliche Engagement von Vereinen.
Das tut allerdings auch der sozialdemokratische Bundesfinanzminister. Seine Sprecherin macht klar,
dass die Regelung dann nicht greift, wenn die Begrenzung der Beseitigung bestehender geschlechtsbezogener Nachteile dient, beispielsweise Hilfsgruppen für Frauen.
Und selbst Männerchöre oder Schützenbruderschaften könnten die geplante Neuregelung umgehen, indem sie zum Beispiel Frauen als Mitglieder aufnehmen, auch wenn sie dann nicht mitsingen oder mitschießen dürfen.
Wer Frauen ausschließt, soll die Gemeinnützigkeit verlieren. Informationen von Katrin Schirner, Berichte unserer Korrespondenten und Korrespondentinnen dann wieder um 23.10 Uhr in der Sendung Das war der Tag. Und das waren die Informationen am Abend, heute mit Martin Sagatta.